Ein Pastor verabschiedet sich nach dem Gottesdienst von den Gottesdienstbesuchern und auch von einem jungen Mädchen und er sagt, Herr Pastor, Sie haben eine tolle Predigt gehalten. Der Pastor beugt sich zu dem Mädchen herunter und sagt, das war der Heilige Geist. Darauf das Mädchen, so gut war es wieder auch nicht. Ja, wie ist das eigentlich? Wie wirkt denn der Heilige Geist in uns hinein? Wie ist das, dieses Wunder, wenn wir spüren, hier passiert nicht nur etwas zwischen Menschen, sondern da spricht Gott mich direkt an. Er spricht mitten in mein Herz hinein, ich bin angerührt. Das ist ja das Wunder und um das geht es ja, wenn wir Pfingsten feiern, dass wir einen lebendigen Gott haben, der richtig in unser Leben hineinwirken will, auf vielfältige Weise. Es ist ja so, ich weiß nicht, was jeder Einzelne mit Pfingsten anfangen kann. Es ist leider so, dass viele, auch Christen, gar nichts damit anzufangen wissen. Aber einiges haben wir schon gehört. Pfingsten, das ist der Geburtstag der Gemeinde. An Pfingsten ist die Ausgießung. Ja, genau. Und es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist ja wichtig, dann auch kennenzulernen, welche Wirkung der Heilige Geist in unserem Leben hat. Und eine Wirkung ist zum Beispiel die, dass wir Gewissheit erlangen, dass wir Kinder Gottes sind. Dass der Heilige Geist uns auch innerlich zur Ruhe kommen lässt. Dann wissen auch viele, dass der Heilige Geist uns Gaben gibt. Das ist ganz bekannt, die Gaben des Heiligen Geistes, Fähigkeiten, die uns Gott gibt, mit denen wir einander dienen sollen. Charismata, Charisma, Geschenke Gottes werden sie genannt. Und dann gibt es dann noch die Frucht des Heiligen Geistes. Und über die Frucht des Heiligen Geistes möchte ich gerne heute mit uns nachdenken. Weil bei der Frucht des Heiligen Geistes, da geht es auch um die Echtheit unseres, die Frage nach der Echtheit unseres geistlichen Lebens. Was ist wie echt ist das wirklich? Und das ist besonders an der Frucht erkennbar, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Wir brauchen ja einen verlässlichen Maßstab, um Unechtes von Echtem unterscheiden zu können. Jesus sagt ja auch mal, es werden viele da sein, die sagen, Herr, Herr, und ich kenne sie doch nicht. Ja? Was zeichnet den echten Glauben aus? Und da sagt er, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Immer wieder der Hinweis auf die Frucht. Und die Frucht ist eigentlich das, dass die Veränderung unseres inneren Wesens von innen nach außen, das Sichtbarwerden des inneren Menschen, das kann auf Dauer nicht verborgen bleiben. Und das soll uns heute beschäftigen. Und da vor allem die Hauptfrucht, die der Heilige Geist in unserem Leben wirken will, und das ist die Liebe. Und da wollen wir einmal hören, was Paulus an die Korinther schreibt. Im ersten Korintherbrief wird das deutlich. Ich lese ab Kapitel 12, Vers 31 und Kapitel 13. Vorher hat Paulus über die Gaben des Geistes gesprochen und eine Menge Gaben dargestellt, die es gibt und wie wir da miteinander dienen können. Und dann sagt er, eifert nach den Gaben des Heiligen Geistes. Ich will euch aber noch einen Weg zeigen, der weit besser ist. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen, um Ruhm zu gewinnen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und auch an die Galater schreibt Paulus, die Frucht des Geistes aber ist, und sagt dann als erstes, Liebe. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe und danach Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das Erste, was wir hieraus erkennen, ist, dass die Liebe die überragende christliche Eigenschaft ist. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Natürlich zählt Paulus an mancher Stelle auch noch andere Eigenschaften auf, die zusammen die Frucht des Geistes ausmachen. Aber die Liebe hat den ersten Platz, den Ehrenplatz. Und wer spricht ja heutzutage auch wieder mehr als früher über den Heiligen Geist, er ist nicht mehr die vernachlässigte Person der Dreieinigkeit. Und viele Menschen bezeugen seine Manifestationen, seiner Kraft, was er tun kann, welche Wunder, was alles geschieht. Aber die erste Frucht der Liebe ist nicht die Kraft des Heiligen Geistes, ist nicht die Kraft, sondern die Liebe. Und es ist vielleicht hilfreich, wenn wir uns folgende Frage stellen: Was ist eigentlich das wichtigste Unterscheidungsmerkmal eines Christen von einem anderen Menschen? Woran soll man ihn unterscheiden? Welches Kennzeichen gibt es, dass ein Mensch mit Jesus lebt? Und auf diese Fragen geben wir normalerweise verschiedene Antworten. Manche werden vielleicht sagen, dass der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen ist, dass er eine andere Erkenntnis der Wahrheit hat. Dass er einen richtigen Glauben hat, dass er loyal ist gegenüber den Aussagen der Heiligen Schrift, dass er weiß, was die Heilige Schrift offenbart hat, oder dass er die Glaubensbekenntnisse kennt, dass er so glaubt, wie es in den Glaubensbekenntnissen steht. Unterscheidet das uns Christen von den anderen Menschen? Ja, schon. Wir haben andere Erkenntnis, die Wahrheit ist uns heilig. Das ist auch wichtig für die Gemeinde, dass wir wissen, woran wir glauben und was Gott offenbart hat. Wir sind aufgefordert, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und das Anvertraute gut zu bewahren, fest gegründet zu stehen in den Überlieferungen der Apostel und für den einmal durch den Heiligen Geist überlieferten Glauben zu kämpfen. Wir dürfen alle diese Wahrheit und Ermahnungen nicht vergessen und dennoch sagt Paulus, wenn ich alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Die Liebe ist demnach größer als die Erkenntnis der Wahrheit. Andere sagen, das wesentliche Kennzeichen der Christen ist der Glaube, das Vertrauen in Gott. Das zeichnet wahre Jünger aus. dass sie durch den Glauben gerechtfertigt sind, ohne Gesetzeswerke, einfach weil sie Jesus Christus vertrauen. Luther schrieb, dass die Rechtfertigung aus dem Glauben der wichtigste Artikel der ganzen christlichen Lehre sei, und das glauben wir ja auch in unserer Gemeinde, dass es darauf ankommt. Dass wer diese Lehre verneint, nicht Christ sein kann. Die Rechtfertigung des Glaubens oder allein aus dem Glauben steht im Zentrum unserer Vorstellung von Gott und seiner rettenden Gnade. Ich stimme dem zu. Allein der Glaube zählt, allein die Gnade. Das Motto der Reformation stimmt. Und doch sagt wiederum Paulus, und wenn ich allen Glauben habe, dass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Der große Apostel ist sich offensichtlich ganz sicher, dass die Liebe größer ist als der Glaube. Und andere wiederum betonen, dass ein Kennzeichen der Christen die religiösen Erfahrungen sind, die wir machen dürfen. Erfahrungen ganz besonderer Art. Vielleicht Wunder, die wir erleben. Gaben, die uns Gott gibt. Wie das Zungenreden bei den Korinthern, auf das sie sehr stolz waren. Dinge, die im Leben eines jeden echten Christen doch irgendwie auftreten. Auch die das sagen, haben im gewissen Sinne recht. Natürlich, diese persönliche Beziehung macht unser Christsein aus, ist unbedingt erforderlich. Und doch, sagt Paulus, und wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Und wenn ich die Weissagung oder Prophetengabe habe, aber keine Liebe, so bin ich nichts. Demnach ist also die Liebe größer als die religiöse Erfahrung. Und schließlich sagt eine vierte und letzte Gruppe, der praktische Dienst für den Nächsten, die Diakonie, das zeichnet doch die Christen deutlich aus. Denn Dienst an den Armen ist das Unterscheidungsmerkmal. Und wir wissen das ja auch, ohne Werke ist der Glaube tot. Und Jesus selbst war ja ein Fürsprecher der Armen, ein Verfechter. Auch seine Jünger sollten in seine Fußstapfen treten. Wenn wir einen bedürftigen Menschen sehen und das nötige Kleingeld besitzen, ihm zu helfen, das Herz aber vor ihm verschließen, dann können wir nicht behaupten, dass die Liebe Gottes in uns ist. So schreibt Johannes. Und es ist gut und richtig, dass wir als Christen uns einsetzen, Fürsorge tun, füreinander. Und dennoch sagt Paulus, und wenn ich alle habe zur Speisung der Armen austeilte und wenn ich meinen Leib hingebe, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Demnach ist die Liebe auch größer als unser Dienst. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Erkenntnis im Glauben zwar unerlässlich ist und Glaube unentbehrlich, die religiöse Erfahrung notwendig und der Dienst wesentlich, und dass trotzdem Paulus der Liebe den Vorzug gibt. Denn Gott ist die Liebe in seinem innersten Sein. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind die selbsthingebende Liebe und damit ewig miteinander verbunden. Wir lieben, schreibt Johannes, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Die Liebe ist das Wichtigste, das Größte, das Überragende, das sich in unserem Leben zeigen soll. Und doch ist die Liebe, und das möchte ich jetzt noch zeigen, die allergrößte Herausforderung für uns. Vielleicht auch das Schwerste und was überhaupt nicht gelingen kann ohne den Heiligen Geist. Nichts kann die Liebe verdrängen oder ersetzen. Die Liebe ist das Höchste. Nur ein Mensch, in einem Menschen ist die Frucht des Heiligen Geistes wirklich zur Vollkommenheit gereift. In Jesus Christus. Er hat uns vorgelebt, worum es in unserem Leben geht. Das Höchste ist wirklich zu lieben, Gott wirklich zu lieben, den Nächsten wirklich zu lieben. So wie Jesus uns geliebt hat. Selbstlos, hingebend, bis zum Letzten, bis zum Weg am Kreuz. In sein Bild umgestaltet zu werden, darum geht es ja in unserem Leben. Aber wie kann das wirklich passieren, diese Veränderung von innen her? Wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinwirkt, das ist ja ein lebenslanger Wachstumsprozess. Letzte Woche hatte ich ja, Gott sei Dank, Urlaub, war mit meiner Frau unterwegs an der Ostsee und wir sind auch mit einem alten Segelschiff gefahren, mit einer Hansekogge, ein Dreimaster. Die ist auch richtig gesegelt, war so eine einzigartige Gelegenheit, haben wir dann auch mal genutzt. Und wenn dann das Schiff am Hafen wieder anlegt, dann gibt es ja da so richtig dicke Taue, mit denen das festgemacht wird, ja auch ein schweres Schiff. Aber wie passiert das? Zuerst wirft der Seemann so ein kleines Säckchen mit einer dünnen Schnur an Land. Dann wird gezogen, an der dünnen Schnur ist dann ein dickeres Seil und an dem dicken Seil ist dann erst das dicke Tau. Das wird dann rübergezogen und festgebunden. Und so denke ich, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann ist das zunächst wie wenn Gott so eine dünne Schnur in unser Leben hineinwirft. Und wenn wir die denn aufnehmen, dann hängt daran ein dickeres Seil und daran dann das dicke Tau. Und wenn wir das immer weiter verfolgen, wird die Liebe wirklich groß und die Macht des Geistes wirklich groß in unserem Leben. Und das ist nämlich eine ganz große Herausforderung. Das ist ja wie in der Schöpfung, wenn Gott etwas einsät, dann wird erst gesät, dann muss das keimen, dann muss das wachsen, dann muss das blühen, dann muss das reifen und dann kann man erst ernten. Und so ist das auch mit der Frucht des Geistes. Das ist durch einen Prozess und wir können jetzt selber in unser Leben gucken, wie das eigentlich mit diesem Prozess in unserem Leben, was da eigentlich im Moment passiert, ob da was passiert, ob es zu einem Stillstand gekommen ist, ob da überhaupt etwas gewachsen ist. Und das ist eigentlich die Frage, die ich uns heute an Pfingsten mitgeben möchte. Wie sieht das wirklich aus mit der Liebe in unserem Leben, mit dem Wachstum in der Liebe, wird die Liebe sichtbar? Denn ohne Liebe sind wir nichts und an der Liebe sollen wir als Christen unterschieden werden. Wir wissen ja oft gar nicht so richtig, was Liebe meint. Wir haben so ganz komische Vorstellungen, was Liebe ist. Und oft ist das, was wir Liebe nennen, von der Selbstsucht motiviert. Ein Polizist kommt gerade dazu, als ein Mann sich von einer hohen Brücke in den Fluss stürzen will und sein Leben beenden will. Und dann sagt er, machen Sie das bitte nicht. Warum wollen Sie sich als junger Mann das Leben nehmen? Ich kann nicht mehr leben, ich sehe keinen Sinn mehr, sagt er. Aber der Polizist redet eindringlich auf ihn ein. Sehen Sie doch, wenn Sie jetzt in den Fluss springen, da muss ich hinterher springen. Und das Wasser ist kalt. Und ich habe mir gerade erst eine schwere Grippe geholt. Vielleicht werde ich ernstlich krank. Wollen Sie das? Ich habe eine Frau und drei Kinder. Wollen Sie das auf Ihr Gewissen laden? Sicher nicht. Darum bitte tun Sie sich nichts an. Seien Sie vernünftig, gehen Sie nach Hause. Beten Sie zu Gott, er wird Ihnen helfen. Und wenn Sie dann allein und ungestört sind, na meinetwegen, machen Sie, was Sie wollen. Das ist oft, was wir so Nächstenliebe nennen, ist eigentlich Eigenliebe. Dient unserem eigenen. Wir möchten eine Bestätigung zum Beispiel von unserem Partner erhalten. Dass er sagt, ja, du bist wunderbar und so. Ich suche einen, den ich lieben kann, damit ich selbst eigentlich geliebt werde. Und das, was Gott vor Augen steht, diese selbstlose Liebe, die Paulus hier auch beschreibt, Das ist etwas sehr Seltenes und sehr Kostbares und etwas, was ganz und gar nicht in unserer eigenen Natur liegt. Eine Liebe, die von sich wegsieht, die nur das sucht, was dem anderen dient. Die Liebe hat einen langen Atem. Sie ist gütig. Sie eifert nicht, sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie rechnet das Böse nicht an. Sie freut sich nicht über das Unrecht. Sie freut sich mit der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Sie stellt sich selbst jeden hinten an. Eine solche Liebe kann alle unsere Beziehungen heilen und verändern. Ich nehme an, dass wir alle in irgendwelchen Beziehungen drinstehen und in vielen haben wir auch Probleme und Nöte. Weil wir so aus uns selbst nicht lieben können. Weil wir doch oft zornig werden. Weil wir nicht ertragen können. Weil es schwerfällt. Warum scheitern so viele Beziehungen, Freundschaften, Ehen? Warum geraten wir immer in Kriege? Weil wir diese Fähigkeit der Liebe nicht haben. Und genau das möchte aber Gott in unserem Leben sehen. Das Höchste ist Gott lieben von ganzem Herzen, aller Kraft und den Nächsten. Das ist das, was Gott eigentlich von uns möchte. Und da merke ich, da bin ich unheimlich in der Schule Gottes, das ist wirklich das Schwerste. Das schon in der eigenen Familie zu leben und dann darüber hinaus, wie schnell ich da an Grenzen komme. Und wie schnell wir möchten ja gerne gut sein. Wir wollen ja auch Deutsche gerne gut sein. Wir wollen ja auch gerne hilfsbereit sein. Darum haben wir ja auch die Grenzen geöffnet und haben gesagt, kommt alle, und haben dann doch ganz schnell gemerkt, also so wirklich ganz selbstlos sein, das geht irgendwie doch nicht, das ist doch schwer. Wirklich selbstlos sein. Aber es kann eine Veränderung all unserer Beziehungen bedeuten. Und es geht nur mit dem Heiligen Geist. Und darum müssen wir uns dem Heiligen Geist öffnen. Der Heilige Geist ist diese Kraft, der das in unserem Leben bewirken möchte und der unsere Beziehungen erneuern kann, unsere Ehen erneuern kann. Manchmal denken wir, das Wichtigste ist Dienst, den wichtigsten Dienst, den wir haben, ist der Dienst am Wort, das, was der Pastor tut, was die Ältesten tun. Aber das Wichtigste, was Paulus sagt, ist die Liebe. Und daran sollen ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid, soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus, dass ihr Liebe untereinander habt. Und darin zu wachsen und das vor Augen zu haben und zu merken, das möchte Gott. Das ist es eigentlich. Die Liebe, die baut auf, die Erkenntnis aber bläht auf. Das ist die Herausforderung, den Menschen zu lieben, der jetzt links und rechts neben euch sitzt. Ja, ausgerechnet den. Wir denken immer, der Nächste, der kommt. Nicht der, der jetzt da ist, sondern der, der erst kommt. Aber nein, der jetzt da ist, den sollen wir lieben. Dazu möchte ich euch heute ermutigen, gebt dem Heiligen Geist Raum. Die Liebe kann die Beziehungen heilen. Das möchte ich gerade allen sagen, die vielleicht im Moment in einer Krise stecken, die Konflikte, Probleme mit anderen haben. Lass den Heiligen Geist doch einmal zu und sieh, was geschieht. Oft spielt Judith hier Querflöte. So eine Querflöte ist ja ein wunderbares Instrument, an sich schon wertvoll, so versilbert und so weiter. Ja, oft versilbert, ist so. Und gibt es auch aus 100% Silber, auch sehr wertvoll. Aber ihre ganze Sinn und ihre Schönheit kommt erst zum Tragen, wenn man reinbläst und wenn dann die schönen Töne kommen. Und so, wenn der Heilige Geist so wertvoll unser Leben ist und was Gott uns alles gegeben hat und so wunderbar er uns geschaffen hat, erst wenn der Heilige Geist durch unser Leben durchblößt, dann kommen die wirklich schönen Töne raus und dafür sind wir gemacht. Der Heilige Geist ist wie dieser Trainer, der uns in der Liebe trainieren will, in einen Förderunterricht hineinnimmt. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, dem ist die Liebe zum Nächsten wichtiger als alle Dogmen, die uns voneinander manchmal unterscheiden, als alle Erkenntnis. Er betont das Verbindende. Er kann nicht anders, als Jesus nachzufolgen. Dabei bleiben wir immer auf dem Weg. Aber es ist der Weg, den Gott für uns vorgezeichnet hat. Amen.